Unsere Geschichte beginnt mit diesem Vers, aber die Kinder Israel vergriffen sich an dem Gebannten. Es beginnt mit einem Aber, und ein Aber bezeichnet einen Gegensatz, ein Kontrastprogramm zu dem, was vorher war. Und wir haben schon gehört, vorher war dieses besondere Ereignis des Falles der Mauer von Jericho. Ein Wunder ohnegleichen, eine hochgerüstete Festungsstadt fällt in sich zusammen, ohne dass ein Schuss fällt oder ein Schwertschlag. Und nun hier genau das Gegenstück. Vorher waren es die großen Glaubenserfahrungen. Durch den Glauben fiel die Mauer von Jericho. Oder es wird gesagt, so war der Herr mit Josua, dass man ihn rühmte in aller Welt nach diesem besonderen Ereignis. Und hier nun, nach diesem Aber, heißt es später einmal, ich werde hinfort nicht mit euch sein. Und dann folgt diese Niederlage gegen ein kleines Nest, ja, eine blamable Niederlage, die die ganze Umwelt dazu anregen wird, über Israel zu lachen. Höhepunkte auf der einen Seite und Gotteserfahrungen, Glaubenserlebnisse und dann die Kehrseite, nämlich Pannen im Glauben, das Schlappmachen, ein unglaublicher Widerspruch. Und ist das nicht nüchtern und realistisch, auch in unserem Leben, dass wir beides nebeneinander, vielleicht heute hier, morgen das andere kennen, Glauben heute und dann Unglauben und Verzagtheit morgen. Treue jetzt im Moment, aber garantiert das unsere Treue morgen oder die Gradlinigkeit und dann die Lachsheit morgen. Die Kinder Israel vergriffen sich an dem Gebannten. Was ist das für ein Bann, der auf diesem Wort und auf dieser Geschichte liegt? Es ist etwas, was gegen den ausdrücklichen Befehl Gottes geht. Es unterliegt einem ganz deutlichen Verbot Gottes. Also ist kein Schönheitsfehler, kein Kavaliersdelikt, wo man darüber hinwegsehen könnte, kein Versehen, sondern ein Aufstand gegen Gottes Willen. Wir kennen in unserem Alltagssprachgebrauch die Bannmeile, die um Parlamentsgebäude etwa, um den Deutschen Bundestag, am Reichstag in Berlin herum besteht, eine Sperrzone für Demonstrationen. 500 Meter etwa im Umkreis ist verboten, Demonstrationen oder irgendwelche Veranstaltungen zu halten, weil nicht unter dem Druck der Straße, unter der Möglichkeit von Gewalt, Entscheidungen im Parlament fallen sollen. Ein Bannmeile, etwas, was gegen die Ordnung stößt. Und hier ist auch ein Sperrbezirk, eine Tabuzone angesprochen. Und Josua weiß das ganz genau und hat es auch deutlich vorher, bevor diese Eroberung von Jericho stattfand, gesagt. Im Kapitel vorher lesen wir, allein hütet euch vor dem Gebannten und lasst euch nicht gelüsten, etwas von dem Gebannten zu nehmen und das Lager Israels in Bann und Unglück zu bringen. Also es wird ganz deutlich angekündigt, was nicht sein darf, und es wird auch die Konsequenz angekündigt, nämlich das Lager Israels kommt unter einen Bann. Warum diese Leidenschaft Gottes, warum dieser Zorn Gottes, von dem hier steht, der über das Volk entbrennt? Man könnte denken, das ist eine Laune, dass Gott aus der Fassung gerissen wird durch irgendetwas. Aber das wäre ein naives Gottesbild, dass er etwas aus kurzfristigen Stimmungen heraus anordnet. Nein, hier gibt es keine Verhandlungssache, denn es heißt vorher im 5. Buch Mose schon, also noch unter Moses Abschied, dass in diesem Umfeld auch dieses Volkes um Jericho sehr abscheuliche Praktiken praktiziert wurden. Okkultismus. Satanismus, würden wir heute sagen. Ja, bis zu Menschenopfern. Das heißt da wörtlich, wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun. Dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste und Zauberei. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel. Nun, wir sehen, da kann es keine Verhandlungssache geben, keinen Bewertungsspielraum. Das ist ganz eindeutig gegen Gottes Willen Und da kann man nicht sagen, nun gut, man muss auch das Volk in seiner kulturellen Besonderheit verstehen. Nein, hier gab es nur eine Trennung, innerlich klar sich davon abschotten. Und dieses Gebot der Trennung von solchen Abwegen um uns herum geschieht zu unserem Besten. Auch dazu sagte Mose bereits, damit du dich nicht darin verstrickst, gebiete ich dir, dich davon zu trennen. Damit sie, die anderen Völker, euch nicht lehren, diese Gräuel zu tun, die sie im Dienst ihrer Götter treiben. Haltet euch fern davon. Wie konnte es dazu kommen, dass Achan diesen Befehl so missachtet und von dieser Beute kostbare, wertvolle Stücke nimmt? Achan war auch mutig im Kampf um Jericho. Er hat sich vielleicht auch lächerlich gemacht mit diesem siebenmaligen Umzug um die Stadt, als man ihn von der Mauer herab verspottete. Was soll diese Demonstration? Und dann die Erklärung, die er selber dann nachher gibt, ist eigentlich folgendes. Ich sah unter der Beute einen Mantel, Gold und Silber. Danach gelüstete mich und ich nahm es. Das ist ein Dreiklang, der ist uns nicht fremd. Sehen, begehren und nehmen. Und das zieht sich durch die ganze Menschheit. Das beginnt auf dem zweiten Blatt der Bibel, wo es von Eva heißt, Eva sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Dass er eine Lust wäre für die Augen. Und sie nahm von der Frucht. Sehen, begehren, nehmen. Das scheint wie eine Zwangsschrittfolge zu sein. Eine Kette von Reizen, denen man nicht widerstehen kann. Der Psalmbeter des 119. Psalms sagt einmal, wie wird ein junger Mann zum Beispiel seinen Weg unsträflich gehen? Ja, wie kann ein junger Mann seinen Weg heute überhaupt unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Worte, ist die Antwort. Und ein junger Mann war Hiob einmal, der das von sich in diesem Alter dann sagt, ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht lüstern blickte auf eine Jungfrau. Können wir uns das vorstellen? Ein junger Mann, der einen Bund macht mit seinen Augen, wenn er in Gefahr ist, auf eine Internetseite zu stoßen, die nicht gut für ihn ist, die ihn in den Bann zieht, die eine Sucht, eine Bindung ihm ausübt. Einen Vertrag mit seinen Augen sozusagen, mit Unterschrift und Besiegelung, vielleicht mit Vertragsstrafen, die er ankündigt. Und viel, was wäre das, wenn zwei junge Leute, die wissen, sie sind gefährdet an dem Punkt, sich ausmachen, wir lassen uns das gegenseitig wissen, teilen uns das mit. Das ist wie eine harte Vertragsüberwindung, die wir machen müssen, um davon freizukommen. Für ein Tier ist das ein natürliches Reizschema. Sehen, begehren und nehmen. Aber für Menschen, die nach Gottes Willen suchen, kann es ein Innehalten geben. Sehen und begehren, das können wir nicht verhindern. Aber es muss nicht zum Nehmen kommen. Bei Tieren ist das anders. Es hat sich vor einiger Zeit in einem Dorf in der Eifel ereignet, dass ein Fuchs öfters durch das Dorf gestreunt ist. Nun, da muss man vorsichtig sein, das könnte Tollwut beinhalten. Und dann hat die Jagdaufsicht auch irgendwann dieses Tier erlegt. Und dann fand der Jäger in dem Fuchsbau, sage und schreibe, 200 Schuhe, menschliche Schuhe. Der Fuchs war immer wieder mal bei Nacht, bei Dunkelheit in dem Dorf, wo die Türen der Häuser offen stehen, ins Dorf gekommen, hat mal hier einen Schuh, da eine Sandale, da einen Stiefel geschnappt und in seinen Bau getragen. Was muss das verlockend gewesen sein? Diesen Hauch von Leder, von Schuhcreme, von Fußschweiß zu haben, hat das Tier ganz toll gemacht, auch eine Art Tollwut. Und jeder im Dorf, jedes Haus war irgendwie von einem Verlust von Schuhen betroffen. Das ganze Dorf hat gesungen, Fuchs, du hast den Schuh gestohlen, gib ihn wieder her. Sonst, und so ist es dann ja auch hier gekommen. Das ist für ein Tier gängig und man lacht drüber. Aber es ist für einen Menschen nicht die Schrittfolge an Reizen, an Gefährdungen, die ihm von Gottes Wort nahegebracht werden. Jakobusbrief heißt es, jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebirgt sie die Sünde. Muss es, um es mal im Bild zu sagen, zu dieser Empfängnis kommen? Oder kann uns nicht da Gottes Wort helfen, stark zu sein? Sünde hat mit Heimlichkeit zu tun. Diese Beute war im Zelt unter dem Boden des Achan versteckt, verscharrt im Boden. Das kommt uns bekannt vor. Verbergen und daraus folgt verdrängen und vielleicht vergessen. Vielleicht hat Achan, man weiß nicht, wie viel Zeit dazwischen liegt, einige Tage mit diesem Bewusstsein gelebt, aber dann wurden diese Gewissensbisse schwächer. Zeit heilt Wunden. Zeit heilt auch Gewissensbisse, die vielleicht Wunden schlagen. Friedrich Nietzsche hat einmal gesagt, meine Erinnerung und mein Gedächtnis sagen, ich war's. Mein Stolz und mein Prestige sagen, ich kann das nicht gewesen sein. Und irgendwann kapituliert das Gedächtnis vor dem Stolz. Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes. Warum die Heimlichkeit? David mit seinem Ehebruch an Bathseba und dem heimtückischen Mord an Uriah, der getarnt war mit einem militärischen Kommando, nur der engste Stab wusste darum, ging zur Tagesordnung über. Nach einigen Wochen und Monaten, bevor es offensichtlich war, dass da ein neues Leben entstand, war klar, damit kann man leben. Ja, es ist noch mal gut gegangen. Es scheint alles in der Ordnung zu liegen. Und Nathan, der Prophet, sagt ihm, du hast es heimlich getan. Und da ist, wie bei Achan, ein Entzündungsherd unter dem Boden dieses Zeltes. Und wie eine Entzündung unter der Haut, die arbeitet weiter. Sie muss ans Licht. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir sie benennen, wenn wir sie ansprechen, wenn wir sie offenlegen, dann wird uns geholfen. Das ist schmerzhaft und heilsam. Und zu diesem David sagt Nathan, du bist der Mann. Und dann fällt David aus allen Wolken. Aber es wird ihm wieder klar, genau so ist es. Ich habe gesündigt. Und ohne Atempause, also im Postwenden, sagt Nathan ihm, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Hier kommt was ans Licht und schon ist es wieder vergessen, aber jetzt auf Dauer. Und wenn wir unsere eigenen Belange geklärt haben, dann dürfen wir es auch nicht vermeiden, dürfen wir nicht davor ausweichen, auch anderen eine Korrektur zu werden, wo das nötig ist. Hör mal, mein Eindruck ist, das siehst du hier nicht richtig. Oder hast du darüber mal nachgedacht? Ich wäre froh gewesen, in meiner Jugend hätten ältere Geschwister öfters einfach mich so beiseite genommen. Es wäre vielleicht manches nicht in schiefe Abwege gekommen, wie sie gegangen worden sind. Habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr strafend auf. Nun strafend nicht mit dem Zeigefinger, mit der Verachtung, mit der Überheblichkeit, aber mit der nötigen Deutlichkeit. Hör mal, darüber muss gesprochen werden. Einer unter uns, der auch heute beim Gottesdienst ist, hat uns das, oder einige von uns, wissen lassen, dass er seinen E-Mail-Provider gewechselt hat, den er jahrelang als E-Mail-Adresse hatte, weil da eine Werbung bei GMX stand, die zum Seitensprung aufforderte. Er hat sich dagegen gewandt, hat protestiert, hat gebeten, dass man das wegnehmen möchte. Darauf geschah nichts und dann hat er gekündigt. Das ist ein kleines Zeichen eines mutigen, hab nicht Gemeinschaft mit den Werken der Finsternis. Ein kleiner Fingerzeig. Gut, das bringt das Unternehmen nicht in den Ruin und es wird nicht weltbewegend sein, aber vielleicht, wenn es mehrere machen, doch Nachdenklichkeit erzeugen. Wir wissen Ähnliches um Leserzuschriften in Zeitungen, bei Hörerpost oder Fernsehrückmeldungen, was es bewirken kann. Und nun kommt es zu diesem Feldzug, in Anführungszeichen einem kleinen Feldzug mit links, der dieses kleine Nest AI erobern soll. Das ist nicht der Rede wert, dass die ganze Feldmannschaft Israels bemüht wird. Es reichen 2 oder 3.000 Mann. Alles hat Josua richtig gemacht. Ein militärisches Aufklärungskommando dahin entsandt, eine klare Lagebeurteilung und eine angepasste Angriffsstrategie. Und doch kam es zur Niederlage, und zwar zu einer schändlichen, schmählichen Niederlage. Nun, es ist offensichtlich, dass das Volk nicht beschönigt hat und auch nicht Josua. Denn es heißt, da verzagte das Herz des Volks und war zu Wasser. Das haben sie gleich gemerkt. Hier stimmt was nicht. Wenn solch ein simpler Feldzug eben mit dieser Katastrophe endet, da muss was anderes im Spiel sein. Und auch Josua sagt, oder zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde. Und das ist heilsam, dass sowohl Josua wie das Volk nicht verstehen können, was spielt sich denn hier ab. Sie können es nicht einordnen. Anfechtung und auch solch eine Lage, die man nicht verstehen kann, lehrt aufs Wort merken. So gibt es eine Übersetzung eines Wortes aus dem Jesaja-Buch. Stille stehen, nochmal innehalten, nochmal nachdenken und überlegen, warum habe ich denn keinen Frieden? Der Heilige Geist ist der Tröster, er möchte trösten. Und wenn er nicht trösten kann, dann hat er vielleicht etwas zu ermahnen oder einen Finger auf wunde Stellen zu legen. Ich habe von einer Wattwanderung gehört, die eine Gruppe unternommen hat, nicht waghalsig, sondern sehr wohl überlegt. Sie haben genau die Zeiten abgepasst von einer der ostfriesischen Inseln zum Festland, und man kann das, wenn man genau die Zeit zwischen Ebbe und Flut einkalkuliert, machen. Aber sie hatten nicht mit Nebel gerechnet, der plötzlich aufzieht. Und im Nebel hat man offenbar den Drall, irgendwo im Kreis zu laufen, oder jedenfalls nicht Kurs zu halten. Und so kam es, wie es kommen musste, die Flut stieg. Und in der Verzweiflung hat einer, der ein wenig Erfahrung hatte, gesagt, jetzt hilft nur eins, stille stehen und genau mal hören und lauschen und mit dem Finger fühlen, woher kommt die Flut und wohin zieht sie. Und dann hatten sie den Eindruck, sie kommt von links, also müssen wir nach rechts. Und dann wieder nach 10 Metern eine Prüfung, ganz stille unter den Flutgang nachzuvollziehen können. Ja, auch wieder eine Bestätigung. Und dann sind sie auf die Weise gerettet worden. Innehalten, stille stehen, nachdenken. Das hat diese Truppe gerettet. Und dieser Griff von Achan hat Fernwirkungen, an die er nie gedacht hätte. Da ist zunächst die Niederlage und die 36 gefallenen Kameraden, die er verschuldet hat. Aber es ist auch noch, dass der Kampfeswille der Feinde wieder neu aufbricht, wenn es dann im Kapitel 7, Vers 9 heißt, wenn das die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes hören, so werden sie uns umringen und unseren Namen ausrennen. Diese Rufschädigung, dieses Renommee, was jetzt angeschlagen ist, das wird ihnen noch sehr zu schaffen machen. Und uns kommt die Antwort Gottes auf diese Frage von Josua sehr barsch, sehr forsch vor, wenn er sagt, warum liegst du da auf deinem Angesicht? Und es ist kein Trostzuspruch, den Gott ihm gibt, sondern er legt den Finger auf eine Wunde. Ich werde hinfort nicht mit euch sein, solange dieses Gebannt unter euch ist. Josua hätte auch sich an andere Worte klammern können, die Gott schon gesagt hatte. Israel, hoffe auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und Schild, auch wenn wir jetzt gerade verloren haben. Nein, er weiß, jetzt muss er auf das Wort hören, was jetzt in dieser Lage ihm gesagt worden ist. Ich habe vor vielen Jahren einmal die holländische Evangelistin Corrie ten Boom gehört, die im deutschen KZ einige Jahre ihres Lebens verbracht hat mit ihrer ganzen Familie. Sie ist als einzige überlebt, weil die Familie in Holland Juden vor der sicheren Abführung nach Auschwitz gerettet haben. Und sie erzählte dann, in den 60er Jahren war das, was bedeutet das? Ein Leben in der Gemeinschaft mit Jesus. Und sie hat das demonstriert mit einer großen Taschenlampe, mit einer Stablampe. Sie schaltet sie ein, nichts tut sich, kein Licht. Also die Birne wird gewechselt. Und dann schraubt sie eine neue Birne ein, neues Leben. Jetzt kommt wirklich das Licht auch hier zum Tragen. Sie schaltet wieder ein, aber es tut sich nichts. Also liegt es wohl daran, dass die Batterien leer sind. Und dann hat sie 3 gleich 4 neue Batterien, die sie einführt. Aber auch das bringt es nicht. Auch nicht die Power des Heiligen Geistes, die etwas bewirken könnte. Und dann macht sie nochmal auf und nimmt die Batterien raus. Und dann sieht sie, das sind eine ganze Reihe Lumpen, die den Kontakt zwischen Kraftquelle und Licht versperren. Die müssen ans Licht. Die müssen raus. Und dann kommt der Lichttest noch einmal und der gelingt. Hudson Taylor hat einmal gesagt, dieser China-Missionar, Gott gibt seinen Geist weder denen, die sich danach sehnen, noch denen, die darum beten. Er gibt seinen Geist denen, die ihm gehorchen. Nun, dieses Gottesurteil, wie wird Achan gefunden? Durch das Los. Das ist sicher eine Geschichte, die wir nicht so nachahmen können. Das sollten wir nicht tun, auch über solche wichtigen Entscheidungen das Los zu werfen. Aber auch bei uns kommt es vor, dass uns ein Wort ganz besonders trifft. Vielleicht uns und nicht den Nachbarn. Und umgekehrt, den Nachbarn ein Wort, was uns gar nichts zu sagen hat. Ich hörte von einer Diakonisse aus dem Eitlinger Diakonissenhaus, die in früheren Jahren, noch als ich sehr jung war, eine Anfrage erhielt von der Karmelmission zu einem Schuldienst in Libanon. Und sie, eine junge Schwester, die noch kaum im Ausland gewesen war und jetzt in einem Unruhe-Krisenherd des Nahen Ostens, das schien ihr unmöglich. Sie kommt in ihrer täglichen Bibellese fortlaufend an Jesaja 35, wir wissen alle, was da steht, Vers 2. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben und die Pracht des Karmel. Und da ist sie sprachlos. Das hat zu ihr geredet, natürlich. Die Karmelmission hatte sie angefragt für diesen Libanon-Dienst. Und da war ihr klar, Gott ist auch trotz dieser widrigen Umstände mit bei ihr. Und hier wird nun das Los geworfen auf die 12 Stämme, innerhalb der Stämme auf die Sippen, innerhalb der Sippen auf die Familien und so weiter, bis zum letzten Mann. Vielleicht hat Achan gesagt, als der Stamm Juda getroffen wurde, naja, eigentlich ja nur 8% Wahrscheinlichkeit, dass es diesen Stamm trifft als einen von 12, aber das kann Zufall sein. Wir bleiben mal ganz cool. Und dann wurde ihm anders, als das Netz sich immer mehr verengte. Vielleicht kennen wir die Ballade von Annette von Droste-Hülse auf die Vergeltung. Das ist die Geschichte eines Unterganges eines Schiffs. Und unter den Schiffbrüchigen können sich einige wenige retten. Unter anderem einer auf einer Planke aus diesem Schiffskörper, bei dem noch der Name des Schiffes aufgedruckt ist, Batavia 510. Und der versucht mit dieser Planke nun irgendwo Land zu erreichen. Und da kommt ein anderer, der auch in Not ist, der ihn rücksichtslos von dieser Planke treibt und er ist zu schwach, sich dagegen zu wehren und ertrinkt. Und der andere rettet sich auf dieser Planke, Batavia 510. Kurze Zeit später werden diese Schiffbrüchigen, die wenigen Überlebenden, von einem Piratenschiff aufgenommen. Und nach einiger Zeit wird dieses Piratenschiff von der Kriegsmarine aufgebracht. Und alle bekommen ihren Prozess. Wie soll sich jetzt der eine Schiffbrüchige Gerettete ausweisen? Ja, er ist doch kein Pirat, kein Seeräuber, ich bin doch ein Schiffbrüchiger gewesen. Und diese Planke des Bootes Batavia 510 spricht gegen ihn. Da ist doch ein Schiff untergegangen. Das war sicher die Beute der Piraten. Und als er am Galgen, vor dem Galgen steht, ist genau diese Planke am Galgen oben befestigt. Batavia 510. Eigentlich ein Justizmord gegen ihn. Ein Irrtum. Er ist kein Pirat. Und doch muss er diese Anklage gegen sich gelten lassen, denn er hat das Menschenleben eines anderen verschuldet. Das Blut deines Bruders schreit zum Himmel. Das Blut dieser 36 Gefallenen schreit zum Himmel gegenüber Achan. Und das Gericht, was jetzt an dieser Familie und nicht nur an ihm vollzieht, ist für uns unerklärbar. Es erschütternd. Und doch ist vielleicht ein Hauch von Gnade und Neuem Testament auch da erkennbar. Josua sagt ihm, mein Sohn, gib Gott die Ehre. Da ist zwar die Strafe, und zwar eine endgültige Strafe im irdischen Leben, aber eine Errettung vor der ewigen Verlorenheit in Aussicht. Das ist das Bild, das ist das die Strafe, die vor uns, die auf uns warten würde, gäbe es nicht Jesus. Er trug unsere Schuld und nahm auf sich unsere Schmerzen. Es gibt vielleicht etwas Ähnliches im Neuen Testament. Da schließt Paulus ein Gemeindeglied aus, das sich wegen eines Ehebruchs an der Stiefmutter vergangen hatte. Wir wollen diesen Menschen dem Satan übergeben, aber zum Verderben des Fleisches aber auf dass der Geist gerettet werde. Also durchaus eine Strafe, die sehr hart ist für das irdische Leben und dennoch eine Chance für das ewige Leben. Nun, beim zweiten Mal wird diese Stadt erobert und es ist alles anders als vorher. Gott bekennt sich wieder zu Israel. So wie er vorher gesagt hatte im 5. Buch Mose, als Mose das schon angekündigt hatte, zwei Möglichkeiten, vor denen das Volk steht. Wenn du nun der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine Gebote, so wird der Herr dich zum Höchsten über alle Völker machen. Aber auch die Gegenseite. Wenn du nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirst nicht halten und tun alle seine Gebote, so werden alle diese Flüche über dich kommen. Und hier ist beides erfüllt, das eine so scharf wie das andere, dass es uns erschüttert. Die Geschichte fragt uns, wie ist unsere Beziehung zu Jesus? Gibt es da eigenwillige Wege, voreilige Entscheidungen, einen Fehlgriff? Der Heilige Geist möchte uns Frieden und Rückhalt, Bestärkung und Weite geben, nicht Stress, Kompliziertheit und Gereiztheit. Haben wir uns da vielleicht irgendwo, irgendwie verheddert? Dann sollten wir innehalten, so wie das Volk hier innehält und eine schmerzhafte, aber hilfreiche Lösung findet. Die Geschichte fragt uns, wo sind unsere schwachen Seiten, unsere Gefährdungen? Hier war es die Gier nach Reichtum, nach Besitz. Wo ist das bei uns, der schwache Punkt? Die wiederholt zu Pannen, ja zu Fehltritten in unserem Leben kommen. Und sein Geist lässt uns nicht im Unklaren, wenn wir wieder klaren Kurs gefunden haben. Jesus, wir sehen auf dich. Deine Liebe, die will uns verändern. Und in uns spiegelt sich deine Herrlichkeit. Jesus, wir sehen auf dich. Jesus, wir hören auf dich. Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben erkannt, du bist Christus. Jesus, wir hören auf dich. Jesus, wir warten auf dich. Du wirst kommen nach deiner Verheißung. Alle Menschen, sie werden dich sehen. Jesus, wir warten auf dich. Amen.